Minipedia, schnell. Kurden sind ein Volk von zwischen 25 und 30 Millionen Menschen. Sie sind ein indogermanisches Volk. Ihre Sprache gehört zur Sprachfamilie der persischen Sprache auch. Wenn man Persisch kann, kann man Kurdisch zwar nur sehr schlecht verstehen, aber es gehört in diese Familie hinein. Die Kurden leben in fünf verschiedenen Ländern, der größere Teil in der Türkei, weniger so große, nicht ganz so große Gruppen in Syrien, in Iran, in Irak. Den Kurden hat man die Bildung eines eigenen Staates verweigert. Es gab zwar kurzfristig einmal in Sèvres, glaube ich, in der Konferenz von Sèvres, gab es einen kurzfristigen Versprechen, doch man würde das ernst nehmen, aber niemand hat es dann ernst genommen. Und so sind die Kurden in dieser Region überall eine Minderheit. Wir lesen zurzeit viel über die Kurden, insbesondere in Bezug auf Syrien. Man sagt oder schätzt, dass ungefähr knappe 20% der Opposition, also der bewaffneten Opposition gegen Assad, seien die Kurden und das seien die effizientesten. Und alles Weitere erklärt uns jetzt die Kurden-Spezialistin, nämlich Amalia van Gent.
Also das hört sich auch sehr gut an für mich, wenn ich als Kurden-Spezialistin dargestellt werde. Eine Sache, was die Kurden anbetrifft, die Urheimat, du hast dich auf die Sprache bezogen. Die Urheimat der Kurden, das ist der Iran. Zum ersten Mal sind die Kurden nach ihrer Islamisierung im 7. oder 8. Jahrhundert aus dem Zagros-Gebirge in Iran weiter nordwestlich ausgewandert und sie kamen in einem Gebiet, das bis dahin die Urheimat der Armenier und der christlichen Assyrer war. Heute bilden sie, wie wir hier sehen, eigentlich die Mehrheit. Weil die Zeit knapp ist, will ich nur in die letzte Diskussion eingehen, wie die Kurden eine mögliche Lösung ihrer Frage sehen, wie sie eigentlich was sie diskutieren. Eines davon, wir gehen zum Nordirak. Der Nordirak, vielleicht noch zuvor, die letzten Tage haben wir sehr oft über einen Staat gesprochen, in dem die Minderheit ausgenutzt wird, um diesen Staat zu destabilisieren, nämlich die Ukraine. Meine zentrale Frage ist, wie kann man Minderheiten schützen, geradezu in einem undemokratischen Umfeld, damit sie nicht zu einer Gefahr werden, geradezu für solche Staaten. Und wenn man jetzt sieht, der Nordirak, den kenne ich seit 1991, der ist geboren worden aus der Not. Es war nicht irgendwie ein Plan der westlichen Staaten. Es war, dass Saddam Hussein 1988 chemische Waffen gegen die Kurden eingesetzt hat. Die Frage nochmals zurück, darf man als internationale Politik, internationale Gemeinschaft ganz viele Menschenrechtsverletzungen hinnehmen, ohne zu reagieren, indem man sagt, ja, das ist eigentlich eine interne Angelegenheit des betreffenden Staates. Sollte es für uns rote Linien zum Beispiel geben? Und wann wären diese rote Linien eingetroffen, etwa beim chemischen Waffeneinsatz? Nochmals zu den Kurden vom Nordirak. 1988 lässt Saddam Hussein massiv chemische Waffen gegen das Städtchen Halabja, das sieht man da unten, einsetzen. Innerhalb von einem Tag sterben 5000 Menschen. Kurz zuvor hat er dieses ganze Gebiet räumen lassen. Das heißt, er hat 4000 Dörfer dem Erdboden gleich gemacht, hat die Brunnen vergiften lassen. Diese ganze Zone hieß sehr lange Zeit auch die Todeszone. Niemand reagierte bis dahin. Und dann, als 1991 die Amerikaner zuschlugen und Saddam Hussein aber in Bagdad sein ließen, hat Saddam Hussein seine Armee gegen den Norden vormarschieren lassen. Das ganze Trauma der Kurden von Halabja war wieder da. Und von einem Moment auf den anderen sind sie zu Abertausenden geflüchtet in den Bergen von der Türkei und des Irans. Es waren Hunderttausende, wo wir sie zum ersten Mal erblickt hatten. Es war Winter. Die haben wir zum ersten Mal hier gesehen, diese Flüchtlinge. Die haben vor unseren Augen sind gestorben. Man hat gesehen, dass die Menschenwürde mit beiden Füßen zertreten war. Sie haben richtig um ein Leibbrot gebeten. Menschen, die bis dahin eine sehr gute Stellung hatten, sehr gut Englisch sprachen, Ärzte waren oder Architekten. So, 1999 ist die Not da. Was machen wir mit all diesen Flüchtlingen? Und da muss die internationale Politik reagieren und der Nordirak entsteht. Der Nordirak ist in den ersten 10 Jahren, das heißt bis zur zweiten Intervention der Amerikaner, ist ein kleines Gebiet, nur auf sich angewiesen. Aber die Kurden sind, wie die Israelis, eigentlich in diesem ganz kleinen Gebiet die treuesten Alliierten der Amerikaner. Denn sie wissen, wenn wir nicht den Schutz der Amerikaner genießen, haben wir keinerlei Überlebenschance hier. Die Türken warten schon drauf, dieses Gebiet kaputt zu machen. Der Irak auch. Im Jahr 2003 marschieren die Amerikaner in Bagdad ein. Und ab dem Moment wird in diesem ganzen Gebiet werden alle diese Strukturen geschaffen, damit dieses Gebiet als unabhängiger Staat funktionieren kann. Das heißt, die Kurden im Nordirak, die haben das eigene Parlament, sie haben die eigene Ausbildung, die eigenen Bücher und ganz wichtig, sie haben die eigenen Streitkräfte und die Streitkräfte haben sehr viel in diesem Irak zu sagen. Und sie haben den Präsidenten, das ist der wertkonservative Politiker Barzani. Barzani, der führt seinen Teilstaat in allen diesen Jahren, ab 2003, wie eigentlich ein Stammesführer. Er ist wertkonservativ. Er liest zum Beispiel, er spricht seinen Frauen das Recht, allein zu Hause zu sein. Er teilt die Macht nur mit sehr mächtigen Familien. Aber er hat bis 2013, 2014 kann er den Kurden eine gewisse Sicherheit gewähren in diesem Staat, denn er kontrolliert durch die Armee die kurdischen Peschmergas. Und es kommt auch zu einem Wohlstand, einen enormen Wohlstand, weil sie haben Geld vom Erdöl. So lange ging es gut, bis dann der Krieg gegen den ISIS angefangen hat. Der Krieg hat eigentlich wieder alles auf den Kopf gestellt. Und auf einmal kommen Tausende von Flüchtlingen in dieses Gebiet und sie belasten das Gebiet wirtschaftlich, wie auch überhaupt, was macht man mit Hunderttausenden von Flüchtlingen in so einem ganz kleinen Gebiet. Es gibt noch einen zweiten Grund, wo Barzani sich nicht ganz wohl fühlt, nicht so ganz sicher fühlt, nämlich die Armut. der Sturz der Erdölpreise, der führt zu einer neuen Verarmung. Und es gibt sehr viele Peshmergas, das heißt seine Kämpfer, die gegen den ISIS kämpfen, IS kämpfen und keinen Lohn bekommen. Es gibt Tausende von Beamten, die ebenfalls keinen Lohn haben. Die Folge davon sind Tausende von Protesten. Die Leute gehen auf die Straßen, die Popularität von Barzani nimmt ab. Und jetzt kommen wir zum heutigen, zu der heutigen Tag. Was kann man machen? In diesem Gebiet, dank dieses Krieges, wurden die Peshmerga von Barzani von den westlichen Mächten, vor allem von den USA, ausgebildet und ausgerüstet. Was kann Barzani selber machen? Er fühlt sich ja unsicher, weil er nicht genug Mittel hat, um seine Peshmergas zu bezahlen. Also, was macht er? Die neueste Geschichte ist, dass am 28. Februar in der Stadt Kirkuk, das ist irgendwo da, nein, das ist da, sorry, nicht da. In der Stadt Kirkuk auf einmal Flaggen, kurdische Flaggen neben den irakischen Flaggen. Er lässt die Flaggen, kurdische Flaggen hissen. Das lässt die Türkei ganz verwirrt reagieren. Erdogan kommt und sagt, nimm sofort diese Flaggen runter, sonst werden die Kosten sehr teuer zu kommen. Warum geht es um Kirkuk? Kirkuk hat sehr viel Öl. Und die Türkei versteht das als einen Versuch von Barzani, Kirkuk einzunehmen. Kirkuk gehört nicht zu diesem Nordirak, dem anfänglichen Nordirak, sondern ist einer dieser Gebiete, die umstritten sind. Ich denke auch die Kurden selber, die betrachten Kirkuk sehr wichtig, weil sie nennen Kirkuk immer als ihr Jerusalem, geradezu, weil es so viel Erdöl da gibt und das Erdöl irgendwie garantiert den Kurden im Nordirak, dass sollten sie einen unabhängigen Staat bekommen, dass sie diesen nordirakischen Staat auch finanzieren können. Gleichzeitig sagt Barzani, er wolle die Unabhängigkeit für dieses Gebiet erklären und ein Referendum darüber führen. Ich muss sagen, dass Barzani schon sehr viele Jahre immer wieder auf dieses Referendum für eine Unabhängigkeit sich bezogen hat. Aber bislang hat er immer den Ratschlag von Obama gefolgt, nicht eine Scheidung, keine formelle Scheidung von dem Bagdad zu suchen. Dieses Mal aber ist es ganz anders. Also wenn man die kurdischen Leute aus diesem Nordirak hört, diskutieren sie tatsächlich über eine Unabhängigkeit. Warum ist das? Es geht eine große Angst um, was passiert, wenn endlich Mosul fällt. Und die Schlacht für Mosul, die steht ja jetzt bevor, sollte Mosul fallen, dann gibt es nicht den gemeinsamen Feind, der bislang Irak eigentlich alle drei, die zwei großen Kräfte in Irak vereinigt hatte. Und die große Frage, die herumgeht, ist, sollte Irak auseinanderfallen? Was machen wir Kurden? Und die Kurden sagen selber, ich meine jetzt Barzani, wir sollten die Unabhängigkeit anstreben. Warum sollten wir die Unabhängigkeit anstreben? Fällt Irak aus, dann können wir mit unseren Peshmerga-Kräften dieses Gebiet sicherstellen und diese unseren Leuten auch das Gefühl der Sicherheit gewähren. Das kann man denen nicht verübeln. Dazu gibt es auch noch etwas anderes, noch ein Grund, der den Barzani zu so einer Erklärung bewegt. Ich habe gesagt, seine Popularität hat stark abgenommen die letzten Monate, das letzte Jahr, vor allem weil auch wegen den finanziellen Sorgen. Aber es geht ihm auch darum, er will eigentlich die Seele der Kurden für sich gewinnen. Kurden, wie wir wissen, die gibt es überall. Und das vielleicht vor das Vorherige. Das Vorherige, das Erste. Ja. Und bei der Barzani-Bewegung, die haben Anhänger sowohl im Nordirak, sie haben aber Anhänger in der Türkei, das hat man bei den letzten Wahlen fürs Referendum gesehen. Sie haben Anhänger in Syrien und auch in Iran. Also, noch einmal, die Kurden von Nordirak, die träumen vor allem, oder sie streben vor allem eine Unabhängigkeit an. Und damit wollen sie die Seele der Kurden gewinnen, denn die Kurden haben, seitdem diese Grenzen gezogen worden sind, vor 100 Jahren, sie haben immer von einem unabhängigen Staat geträumt. Wir gehen jetzt vielleicht zu der zweiten großen Lösung, also wie sollte dieses Recht auf Selbstverwaltung umgesetzt werden, das eine ist eben einen Nationalstaat gründen. Die zweite Lösung, die sehr stark diskutiert wird, das ist im Nordirak, Nordsyrien, sorry. Ja. In Nordsyrien leben etwa 2 Millionen Kurden. Sie haben im Jahr 2014 hier ihr unabhängiges Gebiet erklärt, Rojava. Wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert. Was ist Rojava? Was ist ihr Lösungskonzept? Ihr Lösungskonzept, das hört sich auf dem Namen demokratischer Konföderalismus. Was sieht dieses Konzept vor? Erstens, dass dieses Gebiet säkular bleibt. Zweitens, dass alle Minderheiten integriert werden. Noch wichtiger, dass die Grenzen hier von allen Staaten respektiert werden. Das ist ein Konzept, das wurde entwickelt eigentlich von der Nationalbewegung der Türkei, von der PKK, konkret von dem Führer der PKK in der Türkei, den Öcalan. Und es wird jetzt hier praktiziert. Was ist hier ein Zeichen? Ein ganz besonderes Zeichen, das ist die Frauenquote. Die Frauenquote ist etwas ganz Besonderes für dieses Gebiet. 40% Frauenquote im Nahen Osten, das ist absolut neu. Das haben wir bislang nie gehabt. Das Ziel der syrischen Kurden war, immer diese drei Provinzen Nordsyriens zu vereinen, damit sie auch eine Art unabhängiges Gebiet haben, Autonomie haben. Sie sprachen immer nur von Autonomie, nicht Unabhängigkeit, ich betone. Die Türkei aber hat gesagt, nein, das will ich nicht. Ich werde, das sagt er dann wieder, ich werde niemals ein Gebilde entlang meiner Grenze akzeptieren. Aber wie kann er das verhindern? Ich meine, alle diese Leute sind sehr effektiv im Kampf gegen den IS. Und die Amerikaner oder der Westen hat diese, sowohl die Kurden in Irak wie auch die Kurden in Nordsyrien ausgerüstet. Sie haben alle sehr starke, sehr viele Waffen. Wie kann die Türkei das verhindern? Bislang ist sie in Syrien einmarschiert. Kannst du die nächste Karte zeigen? Und kam bis Al-Bab. womit sie diese zwei Teile der syrischen Kurden getrennt hat. Sie bleibt dort mit ihren Kräften und will jetzt am 17. Mai geht Erdogan in den USA und er wird versuchen, Trump davon zu überzeugen, Raqqa zu befreien. Bush war der Erste, der hier intervenierte. Raqqa zu befreien mit den Türken, also mit der türkischen Armee, aber ohne die Kurden. Erdogan will dieses kurdische Gebilde so schwach wie möglich halten. Die Amerikaner sitzen noch auf die kurdische Peshmerga, weil sie sind wirklich die effektivste Truppe gegen den IS. Wie lange wissen wir noch nicht, aber was passiert mit den Russen? Wir haben jetzt den Akteur Russland hier und es hat ihm am 15. Februar hat es die erste große kurdische Konferenz in Moskau gegeben. Es ist ganz interessant, sehr wenig Sachen sind darüber bekannt, aber es sind Kurdenführer aus allen Gebieten des Nahen Ostens dorthin gekommen. Warum Russland das zugelassen hat, sie setzt offenbar immer noch auch an den Kurden des Nordiraks, nicht nur militärisch wie die USA, sondern auch politisch. Und ich meine damit politisch, dass kurz vor dieser Konferenz, die Kurden selber als ihre erste große Nationalkonferenz bezeichnet haben, das hat so etwas bislang noch nie gegeben, kurz vor dieser Konferenz hat das Astana-Treffen stattgefunden. Und im Astana-Treffen zum ersten Mal haben die Russen den Syrern, Opposition und Regierungsvertretern einen Entwurf, Verfassungsentwurf vorgelegt. Und darin ist zum ersten Mal ebenfalls von einer kulturellen Autonomie die Rede. Kulturelle Autonomie, das ist viel weniger als das, was die Kurden hier hoffen, weil sie sagen, wir akzeptieren diese Grenzen, wir wollen das Land nicht weiter destabilisieren. Aber der Begriff kulturelle Autonomie hängt zum ersten Mal jetzt im Raum. Der ist nicht mehr wegzudenken. Was macht die Türkei? Vielleicht zur Türkei haben wir gar nicht so viele neue Entwicklungen. Die Kurden dort, die fühlen sich, ich meine, die Nationalbewegung der Kurden in der Türkei, die fühlt sich sehr sicher, weil sie sind einflussreich in diesem Nordsyrien. Und sie haben jetzt eine Strategie, abwarten und sehen, wie es weitergeht, vor allem mit dieser Autonomie. Kriegen sie tatsächlich die Autonomie im Nordirak, dann haben sie ein ganz großes Stück ihrer Träume erreicht. Was macht die Türkei? Die Türkei sagt, das kann ich alles nicht akzeptieren. Wenn man die erste Karte noch einmal sieht, die Türkei, die meisten Kurden leben ja in der Türkei, eine Autonomie für die Türkei. Sie haben den Eindruck, sie haben viel zu verlieren. Noch einmal zur Türkei, zu den Kurden. Ich habe heute den Kollegen Yavuz sehr genau gehört. Ich muss Ihnen sagen, im Jahr 2002, als Erdogan gewählt worden war, da haben wir seine Bewegung mit allen Kräften unterstützt. Dazu gehörte auch der Yavuz, weil sie kamen eben damals mit dem Anspruch, mehr Rechte für alle. Und dann haben sie sich auch angemaßt zu beweisen, doch Islam und Demokratie, die sind absolut vereinbar. Sie hatten damals auch einen riesigen Demokratisierungsprozess angefangen. Und was die Kurden anbetrifft, 2013, Erdogan selber, der erklärt zum ersten Mal, er sei bereit, mit der PKK Friedensgespräche anzufangen. Ich habe sehr genau zugehört, wie du über Minsk II gesprochen hattest. Ich glaube, die waren nicht sehr unterschiedlich. Der Inhalt war nicht unterschiedlich, nämlich die Türkei im Jahr 2013, die sagte, für mich zentral ist die Einhaltung des Waffenstillstandes, ganz wichtig. Zweitens, dass alle diese kurdischen Guerillas der PKK sich zurückziehen, weg von der Türkei. Und sie einigten sich, sie sollten in den Nordirak gehen. Das war die Seite der Türkei. Die Seite der Kurden, für sie war ganz, ganz zentral die Frage, erstens Ausbildung in der kurdischen Sprache. Man muss sich das noch vorstellen, 15 Millionen Menschen und ihre Kinder dürfen in den öffentlichen Schulen nicht in der eigenen Sprache unterrichtet werden. Zweitens haben sie ja vage eine Autonomie, lokale Autonomie gefordert und das Recht, dass diese Nationalbewegung in der türkischen Politik involviert wird. Also sie wollten indirekt diese 10%-Hürde für den Eintritt ins Parlament, dass der ein wenig niedriger wird. Zuletzt nicht auch unbedeutend, die Sprache war von einer gewissen Amnestie für Leute, die nicht direkt mit Gewalt involviert waren. Zwei Jahre später hat Erdogan diese Friedensgespräche selber beendet. Das sagte heute auch Yavuz. Warum hat er das verändert? Ein Grund ist gewiss Innenpolitik. Er wollte tatsächlich schon damals der allmächtige Präsident der Türkei werden und glaubte, er müsse sich auf die Rechtsaußenpartei MHP stützen. Also er wollte keine nationalistischen Stimmen verlieren. Der zweite Grund, und für mich scheint es noch wichtiger, war das Umfeld. Was passiert eigentlich hier? Er bekam auf einmal sehr viel Angst von der Bewegung, der Dynamik der kurdischen Bewegung in Syrien. Und da hat er gesagt, wenn ich das zulasse, dann besteht die Gefahr, ich verliere alle diese Gebiete. Es gab eigentlich eine Drehung. Er hat den Krieg angefangen. Der Krieg, davon haben wir letztes Mal gesprochen, war sehr brutal. Ganze Städte wurden dem Erdboden gleichgetan. Amnesty International beklagt, fast 500.000 Menschen wurden in die Flucht gesetzt. Und jetzt schauen Sie sich diese Bilder an. Das war einmal Schirnak. Also 6 Monate nach Beginn des Krieges dürften ein paar Leute zurückkommen. Sie haben nicht einmal Trümmer vorgefunden. Also nicht mal das, was wir in Syrien vorfinden, sondern diese Sache. Man sucht noch, ja, wo war denn mein Haus? Aber die Jugendlichen, die sprachen schon von Guernica, von ihrem Guernica. Und das ist wiederum so ein Begriff. Letztes Mal haben wir über Kobane gesprochen. Kobane wurde für die Kurden die Kurden hatten dieses Kobane zu ihrem Stalingrad erklärt, ja, und das motivierte die Leute zum Krieg. Jetzt Guernica ist auch so ein Begriff. Das bedeutet, auch die nächste Generation der kurdischen Jugendlichen wird wiederum in die Berge, wie sie sagen, ziehen, wiederum Krieg. Noch einmal auf meine Frage, wenn man tatsächlich diese souveräne Integrität der Staaten nicht gefährden will, wie kann man, was haben wir für Mittel, damit wir Minderheiten, vor allem so große Minderheiten, beschützen können vor ganz schlimmen Eingriffe, Übergriffe der Zentralgewalt? Gibt es so etwas? Oder müssen wir einfach zuwarten und sagen, ja gut, wenn Assad jetzt chemische Waffen eingesetzt hat gegen seine Bevölkerung, das ist seine interne Angelegenheit. Danke fürs Zuhören.